Israel in der Verkündigung des Apostels Paulus. Und das wird jetzt eine Bibelarbeit. Ich möchte Sie in das Denken und Glauben des Paulus einführen, wie es uns bekannt ist aus dem Römerbrief, aus dem Galaterbrief und so weiter und so weiter. Eines der schrecklichsten Wörter, die mir unter Mitchristen begegnet sind, ist der Ausspruch eines jungen Theologen. Jüdische Christen darf es überhaupt nicht geben, denn sie sind das Ergebnis eines Fehlverhaltens der Kirche den Juden gegenüber. Dahinter steht die moderne theologische Auffassung, dass wir Christen die Juden in Ruhe zu lassen haben, denn sie gehören in die Erwählung Gottes. Durch den Mose und Abrahams Bund sind sie im Vaterhaus. Und mehr als bei Gott im Vaterhaus kann man ja nicht sein. Sie brauchen keinen Jesus Christus. Sie brauchen keine Erlösung. Das brauchen alles die Heiden, aber Israel nicht. Ich könnte in dieser negativen Weise fortfahren. Denn heute werden die zentralen Glaubensaussagen des Neuen Testamentes beschossen, in Frage gestellt, aufgelöst. Und jeder schustert sich seinen Glauben nach seiner Beliebigkeit zusammen mit Bibelstellen, so wie sie ihm gerade kommen und passen in sein Denken und Glauben wollen, ohne die Frage zu stellen, ob das, was sie da oder was man da zusammenschustert, auch richtig ist. Und ob man das vor Gott und vor Jesus Christus, dem König der Juden, dem Heil der Kirche verantworten kann. Israel nun in der Verkündigung des Apostels Paulus. Wer den Apostel Paulus aus seinen Briefen und den Schilderungen der Apostelgeschichte kennt, der weiß, wie sehr er seinen jüdischen Glauben gelebt und vertreten hat. Und er weiß auch, mit welcher Hingabe und Leidenschaft er für den Herrn gelebt und auch gelitten hat, der ihn bei Damaskus ergriff und nicht mehr losließ, von dem er bekennen konnte, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Philipper 1, 21. Jude sein und in Christus sein waren für Paulus eine Glaubens-, Lebens- und Wesenseinheit. Da gab es kein Halbes, nichts Vorläufiges, nichts Zweideutiges, nichts Eingeschränktes, kein Sowohl als auch, kein Ja-Aber oder Jein. Als Pharisäer und Schüler des Gamaliel war er ein Tora-treuer Jude, der sich seiner und seines Volkes Erwählung bewusst war. Erwählung zum Eigentum Gottes bedeutet für den glaubensgebundenen Juden immer auch Gehorsam gegenüber dem Eigentümer, gegenüber dem Gott Israels. Und deshalb das ständige Fragen, Suchen und Forschen, was Gott gegenwärtig im Leben des Menschen fordert, an Kontinuität dessen, was er schon immer von alters her gefordert hat. Denn Hingabe in den Willen Gottes, diesen Willen zu leben und vorzuleben, das ist Bestimmung Israels. In der jüdischen Orthodoxie wird diese Glaubensauffassung vertreten bis auf den heutigen Tag. Eigentumsanspruch und Eigentumsrecht am jüdischen Menschen werden mit dem Zeichen der Beschneidung am männlichen Glied festgehalten. Dazu aber gehört das Bewusstsein, dass ein Jude beschneidungswürdig zu leben hat. Römer 2, 17 folgende. Dass ihm die Bedeutung seines Judeseins bewusst ist und er von der bleibenden Zuwendung Gottes weiß, die Gott nie aufgegeben hat und auch nicht aufgeben wird. In diese bleibende Zuwendung eingeschlossen sind Heilsgüter als Elemente, die das jüdische Volk tragen. Paulus nennt in Römer 9, 4 bis 5, 7 Heilsgüter. Da schreibt er dem jüdischen Volk gehören: erstens die Kindschaft Gottes, zweitens die Herrlichkeit, die Schechina Gottes, drittens der Bund oder die Bündnisse Gottes, viertens die Tora, die Weisung zum Leben, die Tora Gottes, fünftens der Gottesdienst, sechstens die Verheißungen und siebtens die Väter, das heißt die Geschichte, in der Gott wirkte. Diese Heilsgüter stellen eine zweifache Bindung dar. Wir haben das heute Morgen in der Bibelarbeit gehört. Einmal die Bindung Israels an Gott in sein Eigentumsrecht und die Bindung Gottes an Israel. Sie ist von bleibendem, von ewigem Wert, wie Gott selbst das ist. Sie ist und bleibt unkündbar und ist auch nie gekündigt worden. Römer 11, 29. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wenn Paulus von Verheißungen Gottes als Heilsgut Israels schreibt, dann meint er selbstverständlich die Zusagen Gottes zur Erneuerung Israels, zur Erneuerung der Welt für eine Zeit des weltumspannenden Schaloms. Eines Schaloms, der zuerst Frieden bedeuten will zwischen Gott und Israel und den Völkern. Frieden auch und vordringlich zwischen Gott und den einzelnen Menschen. Denn die Geschichte Israels hat nur von ihrer Zielsetzung her einen Sinn. Also von den messianischen Verheißungen und ihrer zu erwartenden Erfüllung. Darin ist der Messias der Brennpunkt und das tragende Element aller Zukunftshoffnung Israels. Den Messias zu erwarten, um ihn in der von Gott gegebenen Zeit zu empfangen, gehört zur Glaubenstreue Israels. Diesen Messias hatte Paulus als eine Wirklichkeit erfahren, die ihn überwältigte und in der er von da an lebte und leben musste, der er sich auch nie mehr entziehen konnte. Und das war nicht der sogenannte historische Jesus, sondern der auferstandene Herr, an dem er über Stephanus und anderen jüdischen Anhängern Jesu schuldig wurde. Also die Christen, die er verfolgte, an den Christen, die er verfolgte. Die Blindheit von einst und das Sehen und Erkennen jetzt. Für Paulus waren das zwei Welten, zwei Leben. Und doch war er darin ein Jude, der nie aufgehört hat, Jude zu sein und sich dazu bekennen konnte. Römer 9, 1-3 und Kapitel 11, Vers 1. Paulus blieb an seinem Volk gebunden, auch als der Heidenapostel galt die Priorität seiner Verkündigung den Juden zuerst. Römer 1,16. Er hatte erkannt, dass der Opfertod Jesu die stellvertretende Tora-Erfüllung für jeden Juden bedeutete und dass auch der frömmste Jude oder Pharisäer nur unter Berufung auf diesen stellvertretenden Sühnetod, Jesaja 53, aus der Gerichtsnot vor Gott herausgenommen wird. Das aufzuzeigen, bemüht sich Paulus nicht nur im Römerbrief. Mit anderen Worten, das Gott gewollte Heilsgeschehen mit Jesus musste dem jüdischen Volk bezeugt werden, unter Vorrang vor den Heiden. Christus ist unser Leben, das Leben Israels und dann auch der Welt. Bei ihm gerät die Hoffnung Israels an ihr messianisches Ziel in die Erfüllung. Der Shalom Gottes wäre erreicht, aber wurde er erreicht? Denn nun wurde aus Hoffnung tiefe, schmerzvolle Enttäuschung. Die Heilsbotschaft, das Evangelium Jesu, kommt bei den Juden nicht an. Paulus erfährt gerade in seinem Volk härteste Ablehnung. Das, was er einst an Stephanus mithalf zu vollziehen, widerfährt nun ihm selbst. Des Paulus Weg in seinem Volk wird zum Leidensweg einer ständigen Gefährdung. Die Konsequenz? Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass Paulus deshalb der Heidenapostel wurde und von da an kein Interesse mehr an einer Evangeliumsverkündigung unter Juden hatte. Im Gegenteil. Er machte sein Recht zur Heidenevangelisation von der Priorität der Evangeliumsverkündigung unter Juden abhängig. In jedem Ort auf seinen Reisen war sein erster Gang in die Synagoge. Den Juden zuerst. Was Liebe zu Israel, verbunden mit der Zuwendung des Evangeliums, dem Paulus bedeutete, das wird in einem kaum von uns nachvollziehbaren Statement ausgedrückt. Römer 9, 1-4. Ich sage die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber möchte verflucht und von Christus getrennt sein für oder zugunsten meiner Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die da Israeliten sind. Und er meint damit, wenn dadurch mein Volk sein Heil in Jesus Christus erkennen und annehmen könnte. Warum aber die Ablehnung Israels gegenüber dem Evangelium? Diese Frage muss den Paulus lange Zeit schmerzhaft umgetrieben haben. Für ihre Ablehnung haben Juden bis heute viele einleuchtende, rational verständliche Argumente, denen man argumentativ wenig entgegensetzen kann. Aber dürfen sie ausreichen, die heilsnotwendige Sendung Jesu zu Israel in Frage zu stellen? In diesem Zusammenhang fällt die Sonderstellung Israels für Paulus schwer ins Gewicht. 2. Mose 19, Vers 5 und andere. Da wird immer wieder betont, Israel ist Gottes Eigentum vor allen Völkern. Kann es wahr sein, dass es jetzt heißen muss, die Heiden zuerst? Israel als Eigentum Gottes, das bestätigt die ganze Geschichte Israels, von Abraham angefangen. Gottes Wirklichkeit ist die Wirklichkeit Israels, ohne die Israel nicht Israel wäre. Und in der Geschichte Israels eingebettet, wirkt Gottes Wort in vielfacher Offenbarung. Was haben die Juden für einen Vorzug, fragt Paulus, Römer 3, 1 und 2. Oder was nützt die Beschneidung? Die Antwort? Sehr viel. Viel in jeder Weise. Ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Von dieser Gegebenheit her müsste Israel nicht nur um seine Messias-Erwartung wissen, sondern auch deren Erfüllung erkennen können. Aber das tut es nicht. Warum denn? In gleicher Weise schwer die andere Frage, die Paulus ganz gewiss nach dem Römerbrief sehr beschäftigt hat. Gott hat Israel die Tora gegeben und in ihr seinen Willen kundgetan. Die Tora ist für Israel Wegweisung zum Leben, heute Morgen gehört. Denn wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben, 3. Mose 18, Vers 5. Doch wer tut sie, wer kann sie tun? Paulus erkannte, auch an sich selbst, die Unfähigkeit selbst des frömmsten Menschen, dem Willen Gottes gerecht zu leben. Eine Tatsache, wie sie Jesus schon in seiner Bergpredigt aufzeigte mit diesen berühmten Worten, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht töten und so weiter, nachzulesen, Matthäus 5, 21 folgende. Und deshalb nun die Frage, haben wir Juden nun einen Vorzug vor den Heiden? Antwort, gar keinen. Juden sind wie Heiden vor Gott Sünder. Da ist keiner, der gerecht wäre, auch nicht einer, Römer 3,10, Bezug auf Hiob 4,17. Also, trotz Erwählung, trotz Eigentum Gottes, trotz Heilsgüter und anvertrautem Wort Gottes, Israel ist kein heiliges Volk, kein besseres Volk, kein reineres Volk, kein Volk des Vorbildes, das Maßstäbe für das Leben und Verhalten anderer Völker setzen könnte. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Römer 3, 23. Und das hat ja Paulus in seinem Leben selbst erfahren. Trotz leidenschaftlich gelebter Frömmigkeit musste er das Schuldigwerden vor Gott erfahren, das Scheitern an der Tora, musste er erkennen, dass man der Sünde unmöglich entrinnen kann. Bis zum Damaskus-Erlebnis glaubte er, ein Pharisäer zu sein, Glied der strengsten Frömmigkeitsrichtung in seinem Volk und gerecht vor Gott in seinem Glauben und Tun. Nachzulesen in Galater 1, 14, Philipper 3, 5, folgende Apostelgeschichte 26, 5. Mit anderen Worten, für seine verlorene Wirklichkeit vor Gott war Paulus damals blind. Erst im blendenden Licht des Damaskus-Ereignisses erkannte Paulus sich selbst. Aber auch seinen Messias und dessen Heilswirklichkeit für ihn und für sein jüdisches Volk. Hier wurde Paulus sehend und verband von nun an: Gottes Heil wird mir in meiner Verlorenheit, Gottes Erbarmen wird mir, wenn ich die Notwendigkeit seines Erbarmens erkenne, verstehe und ergreife. Und das geschieht bei dem gekreuzigten und auferstandenen Messias Jesus. Also wenn ich Christus ergreife, dann ist Christus mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wo das abgelehnt wird, da herrscht Blindheit. So auch in der Ablehnung des Evangeliums durch Israel. Das aber bedeutet Verlorenheit Israels. Und das kann doch von Gott nicht gewollt sein. Gott kann doch sein Volk nicht verloren gehen lassen, das er zuvor erwählt hat. Gott kann sich doch nicht widersprechen. Deshalb kann es nur eine Erklärung für die Blindheit Israels, für seine Ablehnung Jesu und damit des eigenen Heils geben. Diese Blindheit Israels ist von Gott gewollt. Und weshalb? Die Antwort ist jetzt sehr einfach: um der Heiden willen. Was will das sagen? Erstens, die Erwählung Israels bedeutet nicht Ablehnung oder gar Verwerfung der Heiden. Auch Heiden sind Geschöpfe Gottes. Auch sie sind in seine Liebe eingeschlossen. Auch sie bedürfen des Heils. Und Paulus musste es erleben, wie gerade unter Heiden das Evangelium angenommen wurde. Wie ein Flächenbrand zog es durch der Heidenlande, erfasste Herzen und Sinne von Menschen, die in dem gepredigten Christus, dem Judenkönig, ihr Heil und ihren Heilsweg erkannten und ihn annahmen. Bald wurde erkannt, dass es geradezu die Ablehnung der Juden ist, die das Evangelium zu den Heiden treibt. Und auch, dass dieser Vorgang so lange andauern wird, bis das weltmissionarische Programm Gottes zu der von ihm gewollten Zeit erfüllt sein wird. Römer 11, Vers 25. Bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Das bedeutet die von Gott gewollte Zurückstellung Israels um der Heiden willen. Zweitens, die Erwählung der Heiden bedeutet nun nicht Ablehnung oder gar Verwerfung Israels. Das hat der christliche Antisemitismus unter Missachtung biblischer Aussagen so gesehen und sich am jüdischen Volk abgrundtief verschuldet. Zwar sind sie, die Juden, im Blick auf das Evangelium Feinde um der Heiden willen, aber im Blick auf die Erwählung bleiben sie Geliebte Gottes. Römer 11, Vers 28. Das heißt, Israel ist zum Wartestand bestimmt, zum Warten auf den Tag seines Messias, denn ihm gilt weiter die Verheißung aus Jesaja 59 und aus Jeremia 31, Vers 33. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Israel. Wie einst Jakob in der Nacht am Jabbok im Ringen mit Gott schließlich nichts mehr vorzuweisen hatte, als das sich Festklammern an Gottes Barmherzigkeit. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So wird Israels Weg in Glaubenstreue trotz seiner Blindheit, für Jesus einmünden in die von Gott gewollte Erlösung. Kapitel 11, Vers 28 bis 32. Das ist der Tag der Wiederkunft Christi, dem Israel dann sehend geworden entgegenjubeln wird, Hosanna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt. Drittens, die Zurückstellung Israels war die Chance der Kirche Jesu Christi und ist es noch immer. Ist noch immer ihre Zeit. Aber Kirche ist doch gebaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, da Jesus der Eckstein ist. Epheser 2,20. Doch zwischen dem, was Kirche ist und dem, was Gott dem jüdischen Volk an Verheißungen anvertraute, besteht eine Klammer, eine Zugehörigkeit zueinander. Das versucht Paulus mit dem Bild vom Ölbaum deutlich zu machen. Aus ihm wurden Zweige ausgebrochen und wilde Reiser eingepfropft. Wieder alle botanische Erfahrung. Kapitel 11, 17 bis 24. Diese wilde Reiser aber leben vom Stamm und seinen Wurzeln, also von Israel. Das heißt, die Kirche lebt von der Geschichte Gottes mit Israel. Darin ist sie trotz der Zurückstellung Israels eingebettet. Mit anderen Worten, es gibt kein Neues Testament ohne das Alte Testament. Es gibt keinen neuen Bund ohne den Abrahams- und Mosebund. Es gibt keine Kirche ohne Israel. Viertens, die Zurückstellung Israels aber lässt Raum zur Hoffnung für Israel. Israel hat Gottes Zukunft. Es ist von Gott nicht aufgegeben. Deshalb können und dürfen auch Christen Israel nicht aufgeben. Die Ablehnung Jesu und seines Evangeliums, so schmerzlich sie für jüdische Christen sein mag, darf Christen nicht irritieren. Es ist daran festzuhalten, dass Jesus als König der Juden zuerst für Israel gestorben ist. Die Liebe Gottes in Jesus Messias gehört zuerst seinem jüdischen Volk und bleibt für Israel weiter präsent. Fünftens, die Ablehnung Jesu wird nicht von allen Juden geteilt. Es gab zu allen Zeiten jüdische Menschen, die wie Paulus aus der Blindheit Israels herausgeführt wurden und die dann oft den Weg des Leidens, nicht nur unter Juden, vielfach auch unter Christen, gehen mussten. Es heißt bei Paulus ausdrücklich, Römer 11, 25, Verstockung oder Blindheit ist einem Teil Israels widerfahren, auch wenn das der größte Teil Israels ist. Gegenwärtig existieren in Israel mehr als 40 Gemeinden jüdischer Christen. Die Ablehnung des Evangeliums durch Jesus, durch Israel, hat aber nicht die Einstellung der Evangeliumsverkündigung an Israel zur Konsequenz. Paulus hätte so nie gedacht und die erste Kirche im jüdischen Volk hätte so nie gehandelt. Römer 10, 13 bis 21. Sechstens. Blindheit wurde Paulus schuldig an Jesus Christus. Aufgrund dieser für ihn schmerzvollen Erfahrung kann er sagen, in seiner Blindheit wurde Israel schuldig an seinem Messias. Aber gerade das ist das Geheimnis Gottes. dass er alle, Juden und Nichtjuden, in ihrem Ungehorsam vorführte, um sich aller, sowohl der Juden als auch der Heiden, zu erbarmen. Vers 32 im 11. Und durch sein Erbarmen auch das ganze Israel gerettet werden wird. Nun bleibt die Frage, ob dieses Heilsprogramm, so wie es Paulus beschreibt, nicht jeder menschlichen Logik widerspricht. Hierzu gibt es mehrere Fragen, die dem Leser oder Hörer ärgerlich werden müssen. Ich will einige davon vorstellen. Erstens, wie kann Gott einem Volk die Tora geben, die kein Mensch halten kann? Und somit alle Menschen und damit auch alle Juden schuldig sprechen? Paulus antwortet darauf, dass es gerade die Tora ist, die der Menschen Bosheit aufdeckt und ihnen, den Menschen, ihre Verlorenheit vor Gott bewusst macht. Dass sie erkennen, wo sie unter Gottes Augen eigentlich stehen. Nun kommt ein Gegenargument. Das wäre ja, wie wenn einer einen Nichtschwimmer ins Wasser stößt, um sich dann als Rettungsschwimmer zu betätigen. Hier würde Paulus sagen, gerade durch den Stoß ins Wasser wird dem Nichtschwimmer erst bewusst, dass er überhaupt nicht schwimmen kann und deshalb Hilfe braucht, um das rettende Ufer zu erreichen. Zweitens, eine andere Frage ist, warum Gott überhaupt die Sünde zulässt. Eine Menschheit ohne Sünde wäre doch auch eine Welt ohne die Notwendigkeit der Tora. Hätte Gott sich das sparen können? Paulus meint, dass dies ja geradezu das Ziel der Geschichte Gottes mit Israel und den Völkern ist. Jeremia 31, 34. Diese Welt ist nun einmal eine durch die Schuld der Menschen gefallene Welt, in der die Finsternis regiert und die Liebe des Schöpfers kaum noch erkennbar ist. Drittens, schließlich noch die Frage, warum Gott die Schrecken in dieser Welt nicht endlich mit dem Schrecken seines Schlussgerichts beendet. Die Antwort, weil Gott diese Welt, seine Schöpfung, seine Menschen liebt. Es ist Gottes Liebe und Geduld, die der Welt ihre Erlösungsbedürftigkeit aufzeigen will, damit sie den Erlöser sucht und findet. Das gilt auch für Israel, erst recht für Israel. Darauf kann Paulus nur noch einen abschließenden Lobpreis anstimmen. Er wird bestimmt von dem großen Staunen eines im Glauben Ergriffenen, der die Liebe Gottes selbst erfahren hat und in ihr lebt. Er begreift gewiss nicht alles. Er kann nicht alle Fragen beantworten. Aber er weiß, dass es Gott nicht nur gut meint, sondern auch gut machen will. Von Abraham an bis zur Wiederkunft Christi hat Gott eine Bahn gelegt, die zum Shalom führen wird. Wir sind eingeladen, auf diesem Weg zu gehen, dem Ziel Gottes entgegen. O, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis. Der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Unbegreiflich und unerforschlich. Wie will menschliches Verstehen können, da hineinreichen? Die Geheimnisse Gottes und seines Handelns sind nicht Gegenstand menschlichen Verstehens. Sie sind Gegenstand des Staunens und des Anbetens. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen still werden miteinander. Ja, über dem, du treuer Gott und Vater, können wir nur anbeten und staunen über die Tiefe des Reichtums, über das Unerreichbare, über das nicht hineinschauen können, und doch immer wieder lässt du uns einen Blick in deine Geheimnisse, in deine Liebesabsichten tun. Du bist der Gott und der Vater aller Familien und der Vater aller Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Und so dürfen wir auch die Gewissheit haben, dass du mit deiner ganzen Menschheit zu deinem Ziel kommst. Wenn wir vieles auch nicht verstehen, wenn uns manches so undurchsichtig ist, so lässt du dich in deinem Wort immer wieder, lässt du uns in deinem Wort immer wieder hineinschauen in deine Absichten. Und so dürfen wir uns jetzt schon freuen darauf, dass du einmal mit deinem ganzen All zurechtkommst und dass dann Friede sein wird. Über alles. So loben wir und preisen dich auch über diese Abendstunde, über dieses Hineinschauen in die Tiefe deines Reichtums. Lass uns diese Stunde zum Segen werden. Amen.